Ein Samstag Anfang Juli. Wir laufen durch den Tiergarten. Zwischen großem Stern und Brandenburger Tor. Die Sonne knallt. Es sind über 30 Grad. Je näher wir kommen, desto lauter werden die Bässe. Und überall sind Menschen. Tausende laufen und tanzen langsam vorwärts. Dazwischen rollen im Schritttempo LKW in einer Schlange hintereinander weg. Auf den Festwagen tanzen ebenfalls Menschen. Man sieht DJs an Pulten, große Soundsysteme. Wir sind auf einer Techno-Parade in Berlin. Aber es sind nicht die 90er. Das ist der Sommer 2023. Und das ist auch nicht die Love Parade. Diese Neuauflage heißt Rave the Planet.
Techno and peace. Dear friends of good music, dear techno community, dear ravers.
Auf Wagen Nummer 1 steht ein Mann mit grauem Seitenscheitel, Lederstiefeln, Sonnenbrille und hält eine Rede. Viele Leute in der Menge könnten seine Enkel sein.
On my 60th birthday, I was asked what was particularly important to me in my life. Peace was my spontaneous answer.
Mark Reeder wirkt hier wie die graue Eminenz zwischen Glitzer, schnellen Brillen und schwarzen Lederoutfits. Das ist so eine schräge Situation. Aber irgendwie passt es total zum heutigen Berlin. Die Stadt zehrt heute noch vom Ruf der Vergangenheit und veranstaltet Techno-Paraden nach dem Vorbild der 90er. Man kann das blöd finden. Ich will das blöd finden. Aber...
Ich fand's richtig geil. Ich dachte vorher noch so, oh, so ein Quatsch, ey, 2023 braucht kein Mensch sowas wie eine Love Parade. Das ist total, total von gestern. Und jetzt, wo wir hier sind, ich find's so schön. Ich find's, es macht so Spaß. Und ohne Scheiß, als Kind habe ich mir immer gewünscht, dass ich mal zur Love Parade darf, aber ich war mal zu klein.
Zu klein, als das alles losging. Aber Marc war dabei. Bei der ersten Love Parade im Jahr 1989.
Mutter kam zu mir mit so einem Flyer und meinte so, wir machen eine Demo am Samstag. Kommst du hin? Ich so, gegen was? Er meinte, nicht gegen was, für die Liebe.
Kurz vor der Wende kommt elektronische Musik auf die Straße. Zum allerersten Mal.
Motto und ich haben immer gerne getanzt. Und wir wollten eigentlich immer nach Rio, weil wir dachten, wie toll, da gibt es eine Parade. Und irgendwann mal kam dann Motte nach Hause nachts und meinte, weißt du was, lass uns das doch hier in Berlin machen, auf der Straße. Lass uns das mit unserer eigenen Musik machen, anstatt nach Rio zu fahren.
Die Musik dazu war vorher schon in Berlin angekommen, aber nur einer kleinen Gruppe von Leuten bekannt.
Nebelmaschine angeworfen, 3 Kisten Bier hingestellt und Soundsystem und dann legten die Berliner DJs auf.
UFO-Club in der Großkirchenstraße, UFO-Club in der Köpenicker Straße, alle diese Dinge. Natürlich habe ich das alles miterlebt von Anfang an.
Wo kamen House und Techno auf einmal eigentlich her? Und wie hat der Mauerfall dieser neuen Szene den krassesten Schub gegeben, nachdem eine alte Zeit vorbei war? Wie wurde Berlin Techno City, die Hauptstadt des Raves? Darum geht's in dieser Folge. Ihr hört Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 11. Die Wende. Spulen wir ein paar Jahre zurück. Mitte der 80er. Samstagnacht in West-Berlin. Eine lange Warteschlange vor einem Prunkbau. Das Metropol am Neuendorfplatz gehört zu den bekanntesten Discos der Stadt. Und zu den größten. Das ehemalige Theater sieht aus wie ein Palast mit Säulen, Rundbögen und Statuen an der Fassade. Am Eingang begrüßt Sir Henry de Winter die Gäste. Er ist der Türsteher.
Und er trug immer maßgeschneiderte 1940er, 20er bis 40er Anzüge immer. War sehr, sehr elegant gekleidet mit so einer Blume immer und er war eigentlich das, was vielleicht so Max Rabe verkörpert, war eigentlich Henry, sein Vorreiter.
Wer an Sir Henry vorbeikommt, steht im nächsten Moment auf der Tanzfläche. Disco-Licht und Laser. Die Decke so hoch wie in einer Kathedrale. Aber statt Leuchtern drehen sich Spiegelkugeln.
Samstagnacht zwischen 2 und 4 Uhr erlebt die Disco einen besonderen Höhepunkt. Neben den vielen Jungen und Mädchen tanzen Hunderte von Männern, im Schnitt eher etwas älter als die anderen Gäste, miteinander neben den anderen. Und manche Oberschülerin auf Klassenreise nach Berlin hat zum ersten Mal gesehen, was sie ja schon vorher wusste, dass auch Männer sich in der Öffentlichkeit küssen.
Es war eine gemischte Gay-Disco. Also jeder, der sich wohlfühlte in diesem Laden, konnte reingehen. So, und es war egal, ob du straight oder gay warst oder so. Das spielte keine Rolle. Es war einfach eine angenehme Ambiente. Man konnte weggehen, den ganzen Abend lang tanzen, ganze Nacht durch. Man fühlt sich total super, wenn man dann rauskam.
Diese Disco-Nächte sind für Marc damals wie Balsam. Eine wichtige Abwechslung. Denn mit der Avantgarde-Szene geht's zu dieser Zeit schon bergab. Das habe ich euch in Folge 9 erzählt. Bands stagnieren und lösen sich auf. Die Stimmung ist düster, die Leute pessimistisch. Dazu kommen Drogen und Alkohol und von beidem viel zu viel.
Ich hatte eine optimistische Klang mit diesem klubbigen Musik irgendwie gefunden, die mir einfach viel, viel, viel mehr zurückgegeben hat. Und ich war mit den Leuten natürlich aus dieser Szene auch immer noch befreundet, mit also Nick und Gudrun und alle so. Aber für mich war das nicht das A und O. Für die war ich dann irgendwie eine Art Verräter auch, ne? So, weil ich bin wie so ich gehe mit Diskothek. Ich habe einmal versucht, irgendwie so einen Blixer hinzubringen, der wollte auf keinen Fall, geh auf keinen Fall da rein.
So eine massentaugliche Disco ist der Westberliner Künstlerszene zu uncool. Also zieht er alleine los. Oder überredet Freunde mitzukommen, die nicht aus Berlin sind, aber zu Besuch. Bernard Sumner von New Order zum Beispiel.
Ich habe Bernard zum Metropol gebracht und gesagt, so, das habe ich hier in Berlin. Das hast du nicht in Manchester. Und natürlich sieht er denn diese Metropol und kann das gar nicht glauben. So erstmal dieser riesige Raum mit dieser hohen Decke und dann diese Lights, so Lasershow und alles und so. Und dann diesen Sound, dieser alternative Disco-Klang.
Dieser alternative Disco-Klang ist elektronisch. Und das ist neu. Plötzlich werden Songs populär, die nicht mehr mit Gitarre, Schlagzeug, Bass gemacht werden, sondern mit Drumcomputern und Synthesizern.
You Spin Me Around Like a Record von Dead or Alive. Das ist eine klassische High-Energy-Platte.
Dieser Begriff, den Marc hier gerade genannt hat, High Energy, ist wichtig mal gehört zu haben, weil es als Musikstil damals so eine Art Bindeglied ist. Zwischen den warmen, gut gelaunten Sounds der 70er und einer neuen, elektronischen Art von Musik.
Ich mochte lieber so etwas so düstere Disco ein. Aber so, das war auch im Metropol genau das, was ich hören wollte. Das war, was sie da dann eigentlich gespielt haben ursprünglich. Und das hat mich dann fasziniert, weil es war Musik, die ich nirgendwo anders gehört habe. Relax war auch eine. Es ist der Wegweiser gewesen. Es war der Schlüsselmoment-Platte.
Relax von Frankie Goes to Hollywood ist damals ein Skandalsong. Manche Radiosender wollen ihn nicht spielen. Es geht darin um Sex, auch schwulen Sex. Im Metropol wird das Lied gespielt. Und dieser alternative Disco-Klang liefert auch die DNA für Blue Monday, New Orders bekanntesten Song. Der neue elektronische Sound von High Energy ist wegweisend, weil es der Vorläufer ist für all die härteren Arten von elektronischer Musik, die danach kommen sollen. Und das Metropol als Disco für ein Gay-Publikum ist damals auch ein Vorreiter für die Berliner Clubkultur von heute, in der Queer sein und das auch zeigen dazugehört. Aber so neu dieses High Energy Anfang der 80er ist, wird es schnell auch wieder zum Massenphänomen.
Das High Energy wird immer mehr kommerzialisiert. Es wird irgendwann so nicht mehr so interessant. Es wird so zu viele Leute haben das gehört.
Und Berlin wäre nicht Berlin, wenn es nicht direkt wieder Menschen gäbe, denen das zu kommerziell und zu langweilig wird.
Man braucht eine andere Alternative, eine Underground.
Und dieser Underground entstand. Wortwörtlich.
Du kamst in so einen Laden rein mit Doppelfenstern links und rechts und dann musste man über so eine
Kellerklappe über so eine Hühnerleiter eine Etage absteigen in die Unterwelt, in die Parallelwelt. Und da hörte man, sah man erstmal gar nichts, weil alles zugenebelt war. Man wurde dann erstmal wach, wenn man sich den Kopf gestoßen hat, das erste Mal. Und dann ja, tauchte man ab in diese Welt.
Diese Welt, dieses Loch im Boden mit flackernden Lichtern und Nebel, heißt UFO. Es ist der erste Club der Stadt, in dem ausschließlich Acid House läuft. Reine elektronische Tanzmusik, ursprünglich aus Chicago. Quasi die härtere Schwester vom glitzernden High Energy. Perfekt für dunkle und dreckige Keller.
Und das war so eine Musikform, die auch in England sehr populär war. Irgendwie in den draußen, in den Fields, wirklich in Farmhäusern waren große Partys statt 1000, 2000 Leute. Und dann wurde diese Musik gespielt.
Dieser Mann zieht Ende der 70er nach Berlin. Dietmar Maria Hegemann, Spitzname Dimitri, kommt aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen hierher, um Musikwissenschaften zu studieren. Und um die angesagten Läden von West-Berlin zu erleben. Das Problem ist nur,
also ich bin nie reingekommen in die Clubs. Das war mein Problem.
Diese strenge Türpolitik gibt's in Berlin also damals schon. Vielleicht ja auch ein Grund, warum Dimitri beschließt, selbst einen Club aufzumachen.
Haben denn Ende der 80er eigentlich viele neue Clubs in Berlin aufgemacht, die genau diese Musik auch gespielt haben?
Nein.
Wo lief das?
Das hat eigentlich Dimitri gemacht und also der hatte irgendwie sein Fischbüro gehabt und hat einfach so Veranstaltungen gemacht in verschiedenen Orten. Acid House Veranstaltungen.
Aber es war schon Betanien. Eher noch so Nische, oder?
Es war eine totale Nische. Es war total Nische. Es war nicht brechend voll.
Das Fischbüro in Kreuzberg ist Dimitris erster eigener Laden. Ab Mitte der 80er. So ein kleiner Treffpunkt für Kunst und Performance und DJs. Denn diese Bar, die Dimitri mit Freunden betreibt, hat einen Keller. Perfekt, um eine Anlage auf Bierkisten und eine Nebelmaschine reinzustellen. Fertig ist ein kleiner Club. Den nennen sie UFO.
Es war so eine kleine Zelle von 30, 40, 50 Leuten, die sich dabei immer wieder versammelten. Einige Leute kamen sogar aus Braunschweig, vergesse ich gar nicht, die Braunschweiger kommen wieder, weil die suchten das auch. Die gingen dann also meilenweit für so einen Abend. Das ging auch bis in die Puppen, bis es dann auch den Nachbarn wirklich zu laut wurde.
Den Behörden übrigens irgendwann auch, denn der Clubbetrieb im UFO war nicht so richtig legal. Die Partys werden mit verdeckten Hinweisen über das Radio verkündet.
In der Köpenicker 6. Das neue Space Center UFO ist gelandet in der Köpenicker 6, sprich im Keller. Heute ist die Premiere und weil das Space Center, wie gesagt, zum UFO geworden ist und Underground geht, ist, Achtung, ist der Eintritt frei.
Ende der 80er sitzt Matthias Paul in seinem Kinderzimmer in Ost-Berlin und hört im Westradio von diesem Club im Keller.
Zu dem Zeitpunkt haben wir in der Gubner Straße gewohnt. Also wer sich in Berlin auskennt, der weiß, es ist relativ nah am S-Bahnhof Warschauer Straße. Und es ist ja quasi nur über den Fluss drüber, ist die Köpenicker Straße und da war es UFO.
Das sind nur wenige hundert Meter Luftlinie Entfernung. Aber dazwischen steht die Mauer.
Und wir Ossis saßen alle auf der verkehrten Seite und wollten dahin, konnten aber nicht.
Matthias Paul kennt man heute als Paul van Dyk, DJ und Produzent. Mit wir meinte eine kleine Gruppe Jugendlicher, die sich damals für neue elektronische Musik interessiert.
In Ost-Berlin ganz speziell, also dafür kann ich nur sprechen, es gab vielleicht so 30, 40 Leute, die, ich sag mal, zu einer frühen Techno-Szene gehörten. Und wir haben alle Monika Dietl gehört, immer aufgenommen.
Monika Dietl ist damals Radiomoderatorin beim SFB 2. Sie spielt diese neuen Sounds aus dem UFO. Acid House zum Beispiel, in ihren Sendungen.
Ja, ihr habt richtig gehört, das ist wieder der Trashcan-Mix im Studio 92.4. Es scheppert in the house. Aber es ist ja auch Frühling, es ist smooth, auch ganz gewaltig.
Wenn sie nichts gesagt hat, fanden wir es besonders cool, weil dann konnten wir die Tracks dann natürlich auf Kassette aufnehmen und dann entsprechend wieder zurückspielen. Und so haben wir dann irgendwie so in Familien-Partykeller von Freunden eben unsere eigenen kleinen 10-Mann-Raves veranstaltet mit einem Stern-Radio-Rekorder, wo wir dann irgendwie immer unsere Lieblingstracks der letzten Woche von Monika Dietl gespielt haben. Und wenn man besonders verrückt war, hatte man halt eine Smiley-Fahne dabei.
Allzu lange muss er aber nicht mehr warten. Denn noch vor dem Mauerfall reisen er und seine Mutter aus. Paul ist da gerade mal 16.
Wir sind nach Hamburg gezogen und bin dann natürlich viel nach Berlin gefahren, logischerweise, weil ich wollte dann eben auch ins UFO.
Das UFO wird das erste Zuhause einer Szene, die den Rave nach Berlin holt. Und das zeigt sich bald auch draußen, auf den Straßen. Der Rhythmus kommt aus dem Keller ans Tageslicht.
Warst du bei der ersten Love Parade?
Ja, war ich. Ja, bei der allerersten Love Parade. Motte kam zu mir und meinte, wir machen eine Demo am Samstag. Kommst du hin? Ich so, gegen was? Er meinte, nicht gegen was, für die Liebe. Ich so, oh, geil, das mache ich auf jeden Fall. Ja, und dann war ich dann da. Es hat gegossen am Anfang.
Wie viele Leute waren denn damals?
Ja, ganz viele. Also,
ja, ne? Wahrscheinlich so ein paar Dutzend.
Es waren die Leute, die alle, die man kannte aus 90 Grad aus dem UFO. Und ein paar anderen Läden, so spontan, so Hauspartys oder sowas. Aber die meisten Leute kannten man eigentlich vom Sehen zumindest. Ja.
Dr. Motte, der DJ, der Marc damals den Flyer in die Hand drückt, gilt heute als der Urvater der Love Parade. Was dabei oft auf der Strecke bleibt, die Parade hatte auch eine Urmutter.
Ich bin Danielle de Picciotto. Ich bin, ich nenne mich immer interdisziplinäre Künstlerin und Musikerin, weil das für mich alles eins ist.
Danielle kommt 1987 in die Stadt, aus New York, frisch von der Kunstschule. Dr. Motte und sie sind damals ein Paar und wohnen zusammen.
Wo ich gewohnt habe dann mit Motte, war direkt an der Mauer. Und dass man wirklich so sehen konnte, was gerade politisch abgeht. Und das hatte ich in Amerika, also in Amerika hatte ich immer das Gefühl, es ist versteckt. Aber in Berlin konntest du nicht umhin, die politische Situation von Berlin und von Deutschland und auch von der Welt direkt vor dir zu sehen. Und das fand ich super. Und das hat auch eigentlich natürlich jede Sache, die passiert ist, zu einer politischen Handlung gemacht.
Gleichzeitig ist Berlin für Danielle vor allem eins: traurig und grau.
Von New York nach Berlin zu kommen, hatte man hier so das Gefühl, dass es irgendwie so einen Zeitstillstand gegeben hat. Also wo man irgendwie im Prinzip direkt in die Vergangenheit kommt, wenn man hier hinkommt. Und es gab diese totale Melancholie.
Die Kunst und die Mode, die Danielle macht. Und die Musik, die ihr Freund auflegt, trotzen der Schwere, die über der Stadt hängt. Als Acid House nach Berlin kommt, sind sie von Anfang an dabei und haben eines Tages eine ziemlich schräge Idee.
Motte und ich haben immer gerne getanzt. Und wir wollten eigentlich immer nach Rio, weil wir dachten, wie toll, da gibt's eine Parade. Ich habe damals sehr viel Mode gemacht und wir fanden irgendwie so Rio, die Idee, dass Leute sich dann so kostümieren und auf die Straße gehen und tanzen, das war so dermaßen konträr zu der Atmosphäre von Berlin, wo im Prinzip man ja immer nur in so total dreckigen Kellerlöchern irgendwie getanzt hat, wo es komplett dunkel war, wo es komplett staubig war, wo man überhaupt nichts gesehen hat und nach Hause kam und erstmal irgendwie schwarz war vor Dreck. Das war für uns immer irgendwie so unfassbar, dass es sowas gibt und wir wollten da immer hin und wollten, das war so ein Traum von uns.
Nach Rio fliegen ist damals noch viel teurer als heute. Der Traum vom Tanzen wirkt unerreichbar. Bis zu diesem einen durchfeierten Morgen, an dem Danielles Freund vom Auflegen heimkommt und sie aufweckt.
Und irgendwann mal kam dann Motte nach Hause nachts und meinte, weißt du was, lass uns das doch hier in Berlin machen, auf der Straße. Lass uns das mit unserer eigenen Musik machen, anstatt nach Rio zu fahren. Und dann haben wir halt überlegt, irgendwie so wie sollen wir das machen? Da meine ich, ist auf alle Fälle total wichtig mit den Klamotten und mit den Kostümen und so, dass es auch bunt ist und so.
Sie melden die Parade für ein Juliwochenende als Demonstration an. Es soll kein Szene-Event sein, im Gegenteil. Alle sollen sie sehen und alle sollen mitmachen können.
Also ich meine, es war ja 89, das war ja kurz vor Mauerfall. Also man wusste zwar nicht, dass es passiert, aber alle hatten irgendwie das Gefühl, es reicht. Es reicht, es reicht. Es reicht mit dieser Melancholie, es reicht mit dieser Depression, es reicht mit dieser Mauer.
Wo die Parade stattfinden soll, wissen sie auch schon.
Wir waren ja immer noch umringt von den ganzen, wie heißen sie, die Frauen, die Häuser aufgebaut haben? Trümmerfrauen, genau. Ganz viele ältere Frauen waren Trümmerfrauen da, ne? Also diese Atmosphäre. Und und dass wir wollen, dass diese Freude, die wir durch diese neue Musik bekommen, auch die erreicht. Und deswegen wollten wir es auf dem Kudamm machen, weil wir dachten irgendwie so, die gehen da immer einkaufen Samstag nachmittags. Wir wollen, dass die das hören. Wir wollen das nicht in den Keller löchern, wir wollen das auf der Straße machen. Wir wollen das als Statement. Das ist eine neue Ära.
Marc fährt damals mit dem Fahrrad zum Wittenbergplatz, wo die Parade trotz Regen starten soll. Ein blauer VW-Bus mit Lautsprechern fährt vorne weg.
Ich fand das total witzig, dass man so zwei kleine Wagen, aber es war schön. Es war ein schöner Tag, ja, trotz allem. Und das Witzige war, ich erinnere mich, die Leute, die eingekauft haben auf dem Kudamm, wie sie uns alle angeguckt haben. Die wussten gar nicht, was das ist und warum wir das machen.
So richtig wissen die Organisatoren ja selbst nicht, wie es geht. Das Konzept Tanzdemo ist komplett neu.
Dann standen wir irgendwie da rum und die Bullen, die natürlich bei einer Demo dabei sind, die waren dann auch so ein bisschen, was passiert jetzt, weil das hatte noch niemand gemacht. Und wir waren auch nicht so sicher, wie wir jetzt anfangen sollen, standen halt ein bisschen blöd rum, bis dann der Polizeidirektor kam und meinte, da sollen wir mal. Wir so, okay. Und dann haben wir die Musik angemacht und liefen dann hinter dem Ding. Und am Anfang war das ein bisschen komisch, weil wenn man tanzt, steht man ja meistens. Und man läuft nicht. Und das war uns überhaupt nicht irgendwie. Dann dachten wir, weil in Rio haben die ja eingeübte Tanzdinger, also Formationen, Schritte. Und das hatten wir natürlich nicht. Und außerdem standen alle Leute, die uns ausgelacht hatten vorher, als wir von dieser Idee erzählt haben, an den Straßenseiten und so, ja, jetzt zeigt uns mal. Und dann mussten wir also erstmal uns irgendwie so ein bisschen überwinden, dann auch, also am Anfang liefen wir dann nur und dann irgendwann meinten wir, ja, wir müssen jetzt aber auch ein bisschen so tanzen. Naja, und dann steigerte sich das natürlich alles und dann am Ende waren alle so begeistert, dass man gesagt hat, das muss man nochmal machen.
Am 1. Juli 1989 setzen gerade mal 150 Raver ein erstes kleines Zeichen. Die allererste Love Parade findet wenige Monate vor dem Mauerfall statt. Bei der zweiten kommen die Ostberliner dazu.
Interessanterweise war, dass die Jugendbewegung in der Ost und West sich aber wiederum als erstes wirklich gleichwertig getroffen haben. Also irgendwie zwischen 89 und 91 kann man sagen, dass die Wiedervereinigung sich eigentlich am ehesten und am schnellsten, am positivsten in der Techno-Bewegung getroffen hat.
Wir hatten alle dieselbe Passion, nämlich diese Musik. Und insofern war das jetzt nicht so wichtig, wo man herkam. Was natürlich klar war, dass irgendwie so diese ganze aufgestaute Energie der Ossi-Kids irgendwie dann plötzlich irgendwie so in die Berliner Clubs stürmte.
Es war ein Ende nicht nur von der DDR, sondern es war auch von West-Berlin das Ende auch. Ja. Von das West-Berlin der 80er Jahre war das irgendwie so der absolute Schlusspunkt. Und daher, ich war echt so begeistert, dass es irgendwie so plötzlich irgendwie so ein Ende hatte. Und wir konnten einen ganz neuen Anfang machen mit einer ganz anderen Musik. Das war so, jetzt, now the 90s begin now.
Und nach Acid House ist das Neue in Berlin Techno.
Das war eine Musik, die einfach kaum keine Melodien hatte und auch keine Texte. Das war einfach nur ein Beat.
Im abgefragten Schuppen zwischen Staub, Blitzlichtgewitter und Bassgedröhnen zappelt man sich Nacht für Nacht die Seele aus dem Leib.
Eine neue Szene entsteht in den frühen 90ern, in der Menschen aus dem ehemaligen Ost- und dem ehemaligen West-Berlin zusammenkommen. Vereint durch ihre Liebe zu elektronischer Musik. Und diese Szene wächst. Kleine Keller wie das UFO reichen plötzlich nicht mehr. West-Berlin ist überfüllt, aber im ehemaligen Ost-Berlin gibt es nach der Wende Leerstand. Dimitri Hegemann und sein Freundeskreis finden durch Zufall ein leerstehendes Kaufhaus und steigen in den alten Tresorraum ein. Die Tür ist damals nicht mal abgeschlossen.
Die Leute mochten das in diesem dunklen Tresorkeller. Auch das Gebäude hat auch so eine Kraft schon ausgelöst, wenn du da reingehst. Wow, was ist denn das? Was passte perfekt? Und es war noch sehr gut gelegen, genau im Grenzgebiet, oder zwischen mehr zum Osten, aber auch für Bürger von Ostberlin eigentlich nie zugänglich gewesen. Es lag eigentlich 40 Jahre in so einem Dornröschenschlaf, wurde jetzt mit diesen heftigen Sounds wieder geweckt.
Auch Paul van Dyk ist von Anfang an dabei. Im Tresor hat er seinen ersten richtigen DJ-Job.
ich hatte die Möglichkeit, quasi so das Opening zu gestalten. Das war das erste Mal so vor Leuten. Und es war erstmal sehr erschreckend, weil ich ja zu Hause immer nur Bass rausgedreht, relativ leise. Und plötzlich stand ich da und dann plötzlich habe ich Sachen in der Musik gehört, die waren so vorher natürlich nicht da. Und das war schon sehr, sagen wir mal, beeindruckend. Und also die Leute sind zumindest nicht weggegangen. Insofern war es jetzt nicht das Schlimmste, was ich gemacht habe. Da glaube ich, in dem Moment wusste ich, dass es das möchte ich gern machen. Das ist etwas, da sehe ich für mich selbst eine Form von Zukunft.
Diese neuen Sounds und die neuen Clubs, in denen sie gespielt werden, geben den jungen, musikbegeisterten Berlinern kurz nach der Wende eine reale Perspektive. Paul van Dyk entscheidet an dieser Stelle, dass er das mit dem Auflegen professionell machen will. Und auch für Marc öffnet sich hier eine Tür in die Zukunft. Die nächste große Idee kommt ihm an einem Morgen auf dem Heimweg vom Club. Die Stadt erwacht so langsam. Er ist auf dem Weg ins Bett und hört zum Runterkommen unter Kopfhörern seine alten Krautrockhelden.
Immer wenn ich nach Hause ging, habe ich immer irgendwelche so Fan-Dream-Platten gehört und so. Und dachte ich mir, so, eigentlich baut man so ein bisschen, der Beat fehlt. Ich wollte einfach so eine Art hypnotische, trippige After-Hour-Mucke machen. So, die eigentlich so die Leute in Trance versetzen wird oder so, wenn sie aus dem Club kommen.
Es bräuchte Musik, die Beats hat wie Techno, aber noch euphorischer ist, denkt Marc.
Muss eigentlich diese Euphorie, dieser Moment von Mauerfall, Weltmeisterschaft gewinnen, alles zusammen tanzen, wir lieben uns alle, dieser emotionale Feeling, was man hat, wenn man auf Ecstasy ist, irgendwie so, das musst du in die Musik irgendwie verkörpern.
Die frühen 90er mit ihrem Alles ist möglich Gefühl geben auch ihm einen Schub. Er will selbst Musik rausbringen und macht den Leuten vom ehemaligen DDR-Label Amiga, die er noch von den Aufnahmen mit der Ostband Die Vision kennt, einen Vorschlag.
Und ich fragte so, jetzt könnt ihr jetzt alles machen, was ihr wollt. Ne? So, es gibt keine, der sagt dir, du darfst das nicht oder es ist politisch unkorrekt und so. Jetzt kannst du machen, was du willst. Wieso? Mach mal einfach so ein Techno-Label. Ja, die wussten überhaupt nicht, was Techno ist. Für die war das kein Begriff. Die waren noch nie in einem Techno-Club. Und am Ende haben sie gesagt, einfach, wieso machst du das nicht selber, wenn du so viel weißt davon? So. Und ich dachte mir, ja, okay, haben sie eigentlich auch recht.
Also gründet Marc Anfang der 90er selbst ein Label und sucht dafür gezielt junge DJs aus dem Osten.
Ich habe gedacht, so, diese ganze Kids, die alle in der DDR jetzt sind, war und wird, die haben keine Anlaufstelle. Die Westplattenlabels alle sind von DDR-Bürgern überhaupt nicht interessiert.
Er will die alte Infrastruktur der Amiga nutzen. Die Studios, die ganze Technik, das Presswerk, ist ja alles schon da. Eine gewisse Provokation kann er sich dabei aber nicht verkneifen.
Und ich habe mein Label Masterminded for Success genannt, weil ich dachte, ich wollte eigentlich die drei Buchstaben MFS wollte ich behalten. MFS steht für Ministerium der Staatssicherheit. Und ich wollte nicht, dass diese drei Buchstaben aus dem Gedächtnis verschwindet.
Auch das ist irgendwie Punk. Und aus PR-Sicht ziemlich schlau. Ein eigenes Label, ein neues Projekt mit hungrigen Newcomern. In einer Stadt, die sich gerade komplett neu erfindet. Und das funktioniert.
Wir hatten immer mehr werdende Erfolg. Man hat immer gesehen, dass die Musik immer erfolgreicher wird.
Aber mit dem Erfolg kommt Konfliktpotenzial.
Und der Anwalt, der hat auch mehrfach irgendwie einfach gesagt, guck mal, so und so sind die Verträge aufgestellt. Ist aber nicht so richtig gut. Und da habe ich immer gesagt, nee, das kann gar nicht sein. Das sind Freunde von mir, die würden sowas nie machen.
Es war schon wirklich fast Familie. Und dass sich das dann so ja, wegentwickelt hat, ist schon schade und traurig.
Für mich war das ein sehr, sehr gravierender Moment. Ja? So, für mich, ich habe zwei Freunde verloren. So richtig, so Leute, die ich gedacht habe, ich kann die vertrauen.
Das war Die Wende, die 11. Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds mit Marc Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1, Diana Arapovic. Regie, Max Stern. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign, Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Reeder und Michael Adam. Studioaufnahmen, Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung, Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB, Paul Timm. Teamleitung Podcast RBB Kultur, Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma, Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Danielle de Picciotto, Dimitri Hegemann, Paul van Dyk, Fabian Friedmann, Christian Kollett und Veronika Rosser. Der größte Dank geht aber an Marc, dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir empfehlen euch heute die neue Podcast-Story über die Band Tokotronic. Die Geschichte beginnt mit einer Freundschaft in Hamburg und wird dann zur Achterbahnfahrt. Es geht um Erfolg, Zweifel, Scheitern, Angst, Wut, Exzess und Liebe. Es geht auch darum, wie die Bandmitglieder durch die Geschichte reisen, wie sie die Nachwendejahre erleben, sich mit dem Musikfernsehen auseinandersetzen, warum sie einen Nachwuchspreis ablehnen, weil sie keine Lust auf Nationalismus haben. Sie müssen mit Suchtproblemen und Depressionen klarkommen und schaffen es trotzdem, Freunde zu bleiben. Host Stefanie Groth hat mit der Band sehr tiefgründige Interviews geführt und auch WegbegleiterInnen getroffen, wie Fettes Brot, T.S. Ullmann, Bernadette Lahengst und Arnim von den Beatsteaks. This Band is Tokotronic erscheint in 9 Folgen. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.